Verehrte Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen. Heute Abend bin ich hier in Leipzig bei der Roten Hilfe, habe ich eben gehört. Im Oktober 1930, vor 70 Jahren, bin ich in der Generalversammlung der Roten Hilfe in meiner Heimatstadt Hamm-Westfalen in die Rote Hilfe aufgenommen worden. Das ist also 75 Jahre her und das war nicht ganz 3 Jahre, bevor die Nazis in Deutschland an die Macht geschoben worden sind. Hier meine Nachbarin zu rechnen hat ja schon gesagt, dass ich seit 1928 Kommunist bin. Ich stamme eigentlich aus so einem gut bürgerlichen Familie. Und als ich 10 Jahre war, kam ich auf die sogenannte höhere Schule, machte dort die Aufnahmeprüfung. Und dann kam ein Studienrat in die Klasse und schrieb uns ins Klassenbuch ein. Und als ich dann dran war, Goldstein Julius, 3.11.14 geboren, und als der das ins Buch gekraxelt hatte, fragt der Mensch mich, hast du noch einen Bruder hier auf der Schule? Und den hatte ich. Der war eine ganze Reihe Jahre älter als ich, der war schon Abiturient zu der Zeit. Und dann sagte ich ganz stolz, ja, mein Bruder, ja, Herr Lehrer, mein Bruder Günther auf der Oberprima. Dann sagte der Kerl schon zu mir, das heißt der Studienrat setzen. Dann habe ich mich hingesetzt und es vergingen keine 2, 3 Minuten, da kommt er auf einmal wie ein gestochen Kalb hinter seinem Pult her, auf mich zugelaufen, Fäuste vor der Brust, Goldstein, Schubia, Punke, Düstra, Filou, raus. Ich habe überhaupt nicht begriffen, was da war, ich war noch nicht ganz 10 Jahre. Da bin ich vor dessen Fäusten aus der Klasse rausgegangen, habe dann vor der Klassentür gestanden. Und was macht so ein nicht ganz 10-jähriger Junge nach so einem Erlebnis? Der weint. Und so stand ich also weinend vor der Klassentür. Bis es geklingelt hat, kommt mein Bruder und sagt, was weinst denn, du Kleiner? Gib mir sein Taschentuch. Und da erzähle ich ihm, was da passiert ist. Ich hatte wirklich nichts gemacht. Sagt mein Bruder mir, mach dir nichts draus. Das ist einer, der macht uns Juden nicht, das ist ein Antisemit. Bei dem fliehst du jede Stunde aus der Klasse raus. Und so ging das dann auch. Dieses Erlebnis, das erste Mal, dass ich so aggressiven Antisemitismus erlebte, hat bei mir dazu geführt, dass ich in eine jüdische Pfadfinderorganisation eingetreten bin. In der war ich dann. Und 1928 hatten wir Bundestag und Ostern 28 und habe ich dann nach einem Völkerballspiel mit 2 Studenten ins Gespräch gekommen und die haben mir gesagt, das ist ja alles ganz schön, was wir hier bei den Pfadfindern machen, aber so das Richtige ist das nicht. Guck dir mal die Welt an, Millionen Arbeitslose und Arbeiterkinder, wenn die aus der Schule kommen, finden sie keine Lehrstelle und gehen zum Arbeitsamt stempeln und wir können noch auf Kosten unserer Eltern unser Studium zu Ende machen, dann gehen wir auch zum Arbeitsamt stempeln. Also das muss man grundlegend ändern. Man muss den Kapitalismus abschaffen und Sozialismus machen in Deutschland. Mit der Idee bin ich von diesem Bundestag nach Ostern 1928 nach Hause gefahren und habe mich zu Hause umgeguckt, was gibt es denn für sozialistische Jugendorganisationen. Da gab es die sozialistische Arbeiterjugend, das war die Jugendorganisation der SPD und den Kommunistischen Jugendverband, das war die Jugendorganisation der KPD. Und da habe ich mich so ein bisschen umgehört und dann erfahren, also dass die Kommunisten mit der großen Revolution in den Sozialismus wollten und die Sozialdemokraten wollten so etwas gemütlich, so gewissermaßen so reinschlummern in den Sozialismus. Also so für Revolution gleich war mir noch nicht so das Richtige. Und ich ging also in die sozialistische Arbeiterjugend. Und dann kam 1928, kamen Reichstagswahlen in Deutschland. Und bei diesen Reichstagswahlen ging es um eine große Frage, um den Bau von Panzerkreuzer A und B. Die sollten 500 Millionen kosten. Das war damals aber 500 Millionen, mindestens so viel wie jetzt 10 Milliarden. Und die SPD und die KPD, die waren gegen den Bau von Panzerkreuzer A und B, weil im Grunde genommen ging es darum, nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg doch verloren hatte, 1918, und seine Kolonien und im Osten Gebiete verloren hat und im Westen Gebiete verloren hat. Und es ging darum, der deutschen Bourgeoisie die Gebiete wieder zu erobern und Deutschland wieder zu bewaffnen. Und das sollte mit Panzerkreuzer A und B anfangen. Ich habe dort damals 1928 im Sommer Wahlkampf mit für die SPD gemacht. Und dann wurde auch meine Partei, die SPD, wurde stärkste Partei. Und ihr Vorsitzender, der hieß nicht Schröder, der hieß Müller-Franken. Der Müller-Franken, der wurde Reichskanzler. Und am 10. August schlage ich die Zeitung auf, am 11. August schlage ich die Zeitung auf, da steht oben dick drauf, Regierung beschließt Bau von Panzerkreuzer A und B. Das konnte doch nicht sein. Das war doch, wir hatten doch Wahlkampf geführt, die SPD gegen den Bau von Panzerkreuzer A und B. Da kann doch nicht die Regierung mit der Mehrheit sozialdemokratischer Minister beschließen, Panzerkreuzer A und B zu bauen. Also, ich verstand die Welt nicht mehr. Ich war ja noch, war ja erst 14 Jahre alt gerade. Verstand die Welt nicht mehr. Ich lief ganz unzufrieden mit mir selbst und mit meiner Jugend, mit meiner SAJ und mit meiner SPD rum. Und da höre ich von weitem einen Tag, gehe ich so im Mitte August, gehe ich spazieren und höre von weitem Schalmeienmusik, da kommt eine Demonstration, die tragen ein großes Transparent gegen Panzerkreuzer für Kinderspeisung. Und das war das, was ich eigentlich für richtig fand. Aber das war die KPD. Also fange ich an, in meinem Kopf rumzuwälzen, Goldstein, gehst du mal zu den Kommunisten. Dann bin ich neben denen hergegangen, auf dem Bürgersteig bis zum Markt. Und auf dem Markt haben sie da einen Tisch hingestellt, da ist einer draufgesprungen und hat eine Rede geredet. Und alles, was der Mensch gesagt hat, war mir wie aus dem Herzen gesprochen. Also jetzt entschloss ich mich, ja, ich gehe mal zu den Kommunisten hin und frage die, ob, wenn sie dann an die Macht kommen, ob sie dann auch das so machen, wie der das da in seiner Rede gesagt hat, oder ob es mir so geht wie bei der SPD, dass die Hot sagen und Hü machen. Also bin ich eines Tages dann also ins KPD-Büro gegangen, war eine junge Frau, und ich sage, guten Tag, ich möchte jemand von der Leitung sprechen. Sagt die, was willst du denn, Genosse? Sag ich, ich bin kein Genosse, aber ich möchte jemand von der Leitung sprechen. Ja, was willst du denn von dem Genossen von der Leitung, Genosse? Ich sag, ich bin kein Genosse, ich will aber jemand von der Leitung sprechen. Wie heißt du denn, Genosse? Ich bin kein Genosse, ich möchte jemand von der Leitung sprechen, ich heiße Goldstein. Goldstein, von dem großen Laden am Markt. Ich sag, ja, das ist das Geschäft meiner Mutter. Schwupp war sie weg, und so schnell wie sie weg war, war sie auch wieder da und sagt, komm, Genosse, da habe ich zum letzten Mal gesagt, ich bin kein Genosse. Da war ich es wirklich noch nicht. Dann führt sie mich in ein Zimmer rein. Und wer sitzt in dem Zimmer hinter dem Schreibtisch? Der Mann, der da auf dem Markt gesprochen hat. Der hieß Max Reimann. Das ist, wer das nicht weiß hier im Raum jetzt, der Max Reimann ist nach 1945 der Vorsitzende der KPD in der Bundesrepublik gewesen, also in den sogenannten alten Bundesländern. Also der Max hat sich dort 2 Stunden mit mir unterhalten und hat mich davon überzeugt, dass ich richtig wäre, wenn ich in den kommunistischen Jugendverband eintrete. Das habe ich an diesem Tag gemacht. Und von dem Tag an bin ich eigentlich mit dem Max sehr eng befreundet gewesen, bis, eigentlich kann ich ruhig sagen, bis zu seinem Tod. Und an dem Tag bin ich also in den kommunistischen Jugendverband eingetreten und 1930 ruft mich der Max eines Tages und sagt, Schwatter, jetzt habe ich ja das, die Haare, die ich noch habe, sind ja weiß, ja, aber damals so hatte ich lange, schwarze, so etwas grauses Haar, sagt der Max zu mir, du Schwatter, du musst den Jugendverband übernehmen. Kurt Gruber, das war der Genosse, der vor mir, der Leiter des kommunistischen Jugendverbandes bei uns im westlichen Westfalen war. Der geht nach Essen in die Bezirksleitung. Da sage ich, Max, du meinst denn, dass ich das schon kann? Sagt der Max, du machst das schon. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war das so, der Leiter des Kommunistischen Jugendverbandes, der war Mitglied des Sekretariats der Partei, und sagt der Max zu mir, aber Schwatter, du musst auch in die Partei eintreten. Willst du das? Sag ich, ja, wenn das geht. Und das ging. Und dann bin ich 1930 im September in die Partei eingetreten. Und dann kommt Anfang Oktober ein Genosse aus der Ortsgruppe der KPD in Hamm zu mir und sagt, du Kurt, wer in der Partei ist, der muss auch in der Roten Hilfe sein. Das gehört sich also so. Das ist Solidarität mit den Genossen, die verurteilt werden. Und du weißt doch, dass diese bourgeoise Justiz verurteilt unsere Genossen gerne. Und da habe ich gesagt, gut, dann trete ich in die Rote Hilfe ein. Und darum kann ich heute Abend mit Stolz sagen, ich bin seit Oktober 1930 Mitglied der Roten Hilfe gewesen. Dann kommt das Jahr 1933. Am 30. Januar kamen die Nazis an die Macht. In den ersten Februartagen gehe ich in eine Gastwirtschaft, wo der Sohn ein Freund von mir war, und komme da rein, und die ältere Schwester steht hinter der Theke, und sage ich, ist der Herbert da? Sagt sie, nee, du, der ist gerade weggegangen, aber der kommt gleich wieder, kannst du hier auf ihn warten. Sag ich, gut, schenk mir ein Glas Bier ein. Schenk mir die ein Glas Bier ein, ich stehe an dem Tresen, und so nach 5 oder 10 Minuten kommt da ein SA-Mann rein, den ich kannte, der kannte mich auch. Wir hatten schon was miteinander zu tun gehabt. 1932, Silvester, da ist der und noch zwei Nazis uns begegnet, meinem Bruder, meinem Vetter und noch einem Freund, und da haben die blöde antisemitische Bemerkung gemacht, dann haben sie von uns was aufs Maul gekriegt. Und jetzt, es kommt noch schöner. Jetzt stehen wir wieder an der Theke. Ich habe mein Glas Bier vor mir stehen. Und da sagt der Kerl zu der Wirtstochter, Hilde, werden bei dir auch Säue getränkt? Das erste Mal habe ich das nicht hören wollen. Hat er gedacht, ich will das nicht hören. Er muss das nochmal ganz laut und deutlich sagen. Und sagt dann, Hilde, werden bei dir auch Säue getränkt? Auf dem Tresen stand ein Aschbecher. Wisst ihr, das sind solche kristallene Aschbecher gewesen, die waren so groß ungefähr wie so ein Diskus. Den habe ich mir angeguckt, den Aschbecher, und habe gedacht, Leuten, die frech sind, die muss man aufs Maul hauen. Hab den Aschbecher genommen und habe richtig ausgeholt und habe ihm den aufs freche Maul gehauen. Da ist der umgefallen und lag auf der Erde. Und da sagt die Wirtstochter zu mir, Jülle, ich will hier keine Schlägerei, gehst am besten jetzt. Und da bin ich auch gegangen. Und nachmittags ist ein Genosse zu mir gekommen und hat gesagt, du Schwatter, wir haben gehört, die SA will dich heute Abend holen. Da bin ich also in mein illegales Quartier gegangen. Und da bin ich bis Anfang April gewesen. Und das ist also in meinem Dorf in Scharnhaus bei Dortmund, wo ich geboren bin. Da war ich da in einer Bergarbeiterfamilie. Und da sitzen wir morgens am Frühstückstisch. Der Vater und der Sohn, die hatten Frühschicht. Die mussten um 6 Uhr zur Seilfahrt in der Grube sein. Und wir saßen also so um kurz nach 5 am Frühstückstisch und sitzen da. Und da klopft's an die Küchentür. Ich war der Jüngste am Tisch. Stehe auf und gehe an die Küchentür, schieb den Riegel zurück. Da stehen zwei, wie sagt man, Bullen, ja? Und die fragen, wer sind Sie? Und dann sage ich ihnen, wer ich bin. Dann packen die in die Tasche und holen Haftbefehl raus. Verhaftet. Ja, dann sind wir in die Küche gegangen und dann haben Sie Gepäck? Ich sage, ja, ich habe meinen Koffer, der ist schon gepackt, ich wäre sowieso heute nach Haus gefahren. Koffer her, dann haben die den durchgewühlt und dann haben sie gesagt, packen Sie Ihren Koffer wieder ein und Sie kommen mit. Und während ich den Koffer wieder eingepackt habe, habe ich mir gesagt, Goldstein, wie kommst du hier weg? Ich hatte doch keine Lust, mich von denen abführen zu lassen. Nun war das so, wenn man da zu der Küchentür rausging, wo die reingekommen waren, dann musste man durch die ganze Siedlung und im großen Bogen, bis man auf die Hauptstraße kam und dann zur Polizeiwache. Ich bin ja da geboren, ich kannte da Höschen und Stöckchen. Und darum wusste ich, wenn man hinten rausging und dann quer durch die Gärten bis zum Bahndamm ging, dann hatte man nur noch ein Stückchen bis zur Polizeiwache, der Weg war also viel kürzer. Ich redete also auf diese beiden Bullen ein, dass wir nicht vorne rum rausgehen, sondern dass wir bitte hinten rum rausgehen, damit wir ganz schnell zur Wache kommen. Dann wird sich rausstellen, das ist ein Irrtum mit mir, das ist sicher jemand anders mit dem Namen Goldstein, der da verhaftet werden soll. Und dann kriege ich meinen Morgenzug nach Hause noch. Und da ließen sich drauf ein. Und meine Überlegung war, wenn wir von der Küche hinten rum raus wollen, dann müssen wir von der Küche durch die Tür ins Wohnzimmer gehen. Vom Wohnzimmer geht eine Tür auf den Flur und vom Flur geht dann zur Haustür. Und ich wollte als wohlerzogener Junge die beiden Polizeibeamten vorgehen lassen und dann dem, der hinten ging, mit meinem Koffer und einem richtigen Tritt, dem die in die Schienbeine setzen, dass der hinten auf den vorderen stolpert und dann vorne durch die Küchentür abhauen. Als wir also aus der Küche dann ins Wohnzimmer gehen, da habe ich dann den gut erzogener Junge, den vorgehen lassen, den Beamten. Aber als der Zweite dann auf meiner Höhe war, legte er so die Hand auf meine Rücken und schob mich vor. Habe ich ganz schnell gedacht, pass mal auf, genau das ist es. An der nächsten Tür, wenn wir vom Wohnzimmer auf den Flur gehen, dann warte ich nicht, bis du die Hand auf meinen Rücken legst, sondern wenn du ungefähr auf meiner Höhe bist, gehe ich einen Schritt zurück und setz dir meinen Koffer in die Kniekehlen und dann bin ich weg. Und das habe ich auch gemacht. Und so bin ich an diesem 33, an diesem Aprilmorgen, bin ich in Scharnhorst weggekommen. Und da hat meine Reise, 12 Jahre hat die gedauert, von Deutschland nach Deutschland begonnen. Um es kurz zu machen, ich bin dann erst in Luxemburg gewesen, dann bin ich in Frankreich gewesen. 1935 im Juni bin ich von Frankreich, ich kriegte in Frankreich keine Aufenthaltsgenehmigung mehr, bin ich mit meiner Freundin nach Palästina gegangen, nie mit der Absicht da zu bleiben, erinnere ich mich zum Beispiel das Mädel, die wollte dann immer ein Kind, und dann habe ich ihr immer gesagt, du Lotta hieß sie, meine Freundin, Lotta, wir sind hier in der Emigration, wir bleiben nicht hier. Wenn wir wieder nach Deutschland können, dann heiraten wir und dann gibt es auch ein Kind. So ist das Jahr 35 und dann kommt der Juli 1936. Da hat in Spanien der Franco mit einer Handvoll Generale gegen die Volksfrontregierung geputscht. Und als das in Spanien losgegangen ist, da war für mich klar, Goldstein, jetzt hast du deinen Platz nicht mehr hier in Palästina, sondern jetzt hast du nach Spanien zu gehen, als die KPD und die Komintern aufgerufen haben, nach Spanien zu gehen und dem spanischen Volk in seinem Kampf gegen Faschismus zu helfen. Dein Platz ist jetzt in Spanien. Ich bin also im Schiff nach Frankreich gefahren, bin nach Spanien gegangen. Wir kamen alle erst nach Albacete, das war der Ausbildungspunkt für die Kameraden der internationalen Brigaden, die aus 42 Ländern dort alle nach Spanien kamen, etwas mehr als 40.000, wurden dort ausgebildet. Und als ich so 8 Tage dort in der Ausbildung war, fragten sie einen Abend nach dem Appell, wer kann Auto fahren? Auto fahren konnte ich schon. Da kam ich sofort nach Madrid und kam in das erste Transportregiment der spanischen Volksarmee. Da hatten wir 3 Sorten Autos. Wir hatten eine GMC, General Motors, Lastwagen. In unserem ersten Transportregiment, das so wie in einem Infanterieregiment, Bataillone sind, so waren bei uns die Bataillone, das hießen Eskadrone, Eskadron. Da gab es eine Eskadron, die hatten GMC-Wagen, also amerikanische Lastwagen. Ein zweiter Bataillon, das zweite Eskadron, die hatten französische Ford-Autos, Lastwagen Matt-Ford. Und das dritte Eskadron, das hatte sowjetische Lastwagen. Wir haben die in Spanisch, in Spanien Tres Ache C genannt. Das sind die kyrillischen Buchstaben SIS. Das S ist ja sowieso ungefähr wie so eine 3, Tres 3. Das I ist doch das ein H bloß, dass der Strich in der Mitte schräg ist. Und hinten das Werk in der Sowjetunion hieß ja Sojus Josef Stalin. Und das waren die SIS, das waren bei uns die Tres Ache C. Also das englisch-amerikanische Eskadron hatte die GMC, die amerikanischen Wagen. Das französischsprachige Bataillon hatte die Matford, die französischen Wagen. Und das deutschsprachige Eskadron, wo wir Deutsche waren, Holländer und Österreicher und alle sowas, wir hatten die sowjetischen Lastwagen. Also auf guten Straßen waren diese Matfords und die General Motors Autos wunderbar. Da flitzten die. Bloß morgens, wenn wir dort im gebirgigen Gelände standen und es war bitterkalt, dann sprangen die nicht an. Und unsere sowjetischen, da machten wir ein kleines Feuerchen runter. Ja, ja, und dann sprangen die an. Und dann mussten wir die schönen Matfords und die General Motors, die GMC, anschleppen mit unseren SIS. Da war ich also erst bei diesem Transportregiment während der Kämpfe in Madrid, in der Ciudad Universitaria und dann die große Jarama-Schlacht und dann kam die Schlacht Guadalajara. Da war, während der Kämpfe bin ich im Transportregiment gewesen. Dann kam ich zur Artillerie und war dann während der folgenden Kämpfe bis im Spätsommer, also erst bei Brunet und dann Quinto und Belchite, war ich bei der Artillerie. Und dann im Dezember 1937, da haben wir Teruel erobert. Das war der letzte große Erfolg der spanischen Volksarmee. Da haben wir Teruel erobert und da haben dann die Faschisten im Januar ihre Gegenoffensive begonnen. Und bei den Verteidigungskämpfen bei Caspo und Alcaniz bin ich dann 1937 im Frühjahr verletzt worden. Und dann kam ich ins Spital. Und jetzt bin ich, wissen Sie, ich habe ja auf der Schule schon Französisch-Englisch gelernt. Und als ich in Frankreich war, 1933, 34, habe ich mein Französisch so vervollkommen, dass ich Französisch wie Deutsch spreche, heute noch. Dann bin ich nach Palästina gekommen, das war ja englische Kolonie, und da habe ich das Englisch, was ich auf der Schule gelernt hatte, vervollkommen, sodass ich auch Englisch fließend spreche. Und irgendwie muss ich sagen, muss ich meinen Eltern danken, oder ich weiß nicht wem, ich lerne schnell Sprachen, ich lerne sie auch gerne. Und als ich 3 Monate in Spanien war, habe ich auch schon angefangen, Spanisch zu sprechen. Und als ich ins Spital kam, in dem ersten Spital, in dem ich dann war, in Vic, da hatten wir einen österreichischen Genossen, der sprach hervorragend österreichisch-deutsch. Und das war's auch. Aber im Spital hatten wir doch also hatten wir Interbrigadisten aus allen 40 Ländern und er brauchte jemanden, der die Sprachen kannte und da hat er mich gefunden und ich kam ins Kommissariat und das haben die dann auch im Kommissariat in Barcelona spitz gekriegt, dass ich dort war und jedenfalls ich wurde dann eingesetzt als Kommissar in ein Hospital in Santa Coloma de Farners Und da war ich bis 1938, im September wurden ja auf Beschluss des Völkerbundes, sollten die ausländischen Truppen aus allen spanischen Armeen, also bei uns, bei der Republik und auch bei Franco, zurückgezogen werden. Die Volksfrontregierung in der Republik hat sich daran gehalten, wir wurden zurückgezogen. Die Kameraden aus den Ländern, den sogenannten demokratischen Ländern, Franzosen, Engländer, Belgier, Holländer, Skandinavier, Amerikaner, die konnten nach Hause fahren und wir aus den Ländern, in denen Faschismus oder mehr oder weniger Faschismus war, also Italiener, Deutsche, Polen, Bulgaren, Ungarn, Rumänen, ja, wir konnten nicht in unsere Heimatländer zurück und wir lagen am Fuß der Pyrenäen bis Ende 1938, da rückten die Faschisten schon auf Madrid vor, auf Barcelona vor, und da wandte sich die spanische Regierung an die Leitung der Interbrigaden bei uns, ob wir nicht noch einmal bereit wären, nochmal an die Front zu gehen, um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Spanischen Republik die Möglichkeit zu geben, nach Frankreich zu fliehen. Und das war so der sogenannte zweite Einsatz der Interbrigaden. Wir sind fast, also von uns deutschen Kameraden kann ich sagen, dass wir mit weit über 90% wieder an die Front gegangen sind. Österreicher etwas weniger. Aber die meisten von uns sind nochmal an die Front gegangen. Und dann haben wir also bis vor Barcelona verteidigt, mussten dann auch zurückweichen. Und am 10. und 11. Februar 1939 ist die Masse der Interbrigadisten über die spanisch-französische Grenze nach Frankreich gegangen. Und in Frankreich wurden wir interniert. Eigentlich hatten wir ja auch für Frankreich in Spanien gekämpft, nämlich wir hatten verhindert, das, was die Nazis sich gedacht hatten, dass sie, wenn der Franco siegt, dass sie dann, wenn sie den Zweiten Weltkrieg machten, die Franzosen dort nach Spanien in Front hatten. Aber die Franzosen haben sich nicht sehr gastfreundlich benommen. Die haben uns am Mittelmeer ein Stück Strand, da haben sie Stacheldraht drumherum gemacht und da war nichts. Da haben sie uns eingesperrt. Das eine Stück Strand, das hieß San Ciprien, und das zweite war 30, 40 Kilometer weiter, das war Argelès. Das waren die ersten beiden großen Lager, wo wir Interbrigadisten und auch viele Flüchtlinge aus Spanien hinter Stacheldraht gesperrt wurden. Da war wirklich nichts. Wer seine Notdurft verrichten wollte, der musste ins Meer gehen. Und die Wellen, die plätschern ja immer zum Strand hin und musste aufpassen, dass er nicht das, was seine vorher einer darunter gelassen hatte, ins Meer ihm an die Beine klatschten. Und zu essen kriegten wir dort Garbanzen, das sind diese Kichererbsen und Stockfisch, und wenn man die nicht 24 Stunden mindestens vorher einweicht, dann kriegt man die nicht weich gekocht. Und dazu kriegten wir Stockfisch, den muss man auch eigentlich einweichen und wässern, bevor man dann kann man leckeres Essen rausmachen. Aber so wie wir kriegten das morgens und das musste zum Mittag zu essen gemacht werden. Also es war eine elende Zeit. Und nachdem wir eine Zeit lang dort in Saint-Cyprien waren, da kamen wir in ein zweites Lager nach Gurs. Und dort in Gurs waren wir dann bis zum 1. September 1939, als die Faschisten den Zweiten Weltkrieg entfesselten durch den Überfall auf Polen, durch dieses Manöver, das sie dort machten, mit dem betrügerischen Manöver da. Ja, Gleiwitz, ja. Jedenfalls, wir machten eine Versammlung, wir Interbrigadisten, Deutsche, Polen, Italiener, Tschechen, machten eine Versammlung und beschlossen, wir melden uns freiwillig in die französische Armee unter einer einzigen Bedingung, wir wollen an die Front gegen Hitler-Deutschland. Das teilten wir der Lagerleitung mit. Und so nach einer Woche ungefähr riefen die uns dann wieder. Wir waren so eine Verhandlungskommission, wo wir aus allen Nationalitäten einen Kameraden drin hatten. Und dann riefen die uns wieder. Und dann sagte uns der Lagerleiter, Lagerführer, Oberst der französischen Garde Mobile, sie danken uns sehr für unsere Bereitschaft, Frankreich zu helfen. Wenn wir Frankreich wirklich helfen wollen, dann möchten wir uns doch freiwillig in die Fremdenlegion melden und die Aufgaben der Fremdenlegion in Nordafrika übernehmen. Dann könnten Sie die Fremdenlegionäre nach Frankreich holen. Das wären gut ausgebildete Soldaten. Wenn Sie wissen, wer gut ausgebildete Soldaten, die gerade 30 Monate Kriegserfahrung hinter sich hatten, waren wir. Die Garde Mobile, die hatten Erfahrung, wie man Völker mit der Knute niederhält. Und das sollten wir machen. Und da haben wir den Franzosen gesagt, wir sind Freiwillige der Freiheit, wir sind keine Söldner, wir gehen nicht in die Fremdenlegion. Die Reaktion der Franzosen war dann, dass sie gut 14 Tage später in einer Nacht- und Nebelaktion so nicht ganz 50 Kameraden von uns verhaftet haben und in ein Straflager nach Le Vernet gebracht haben. Und sie dachten, wenn sie die Anführer wegnehmen, dass sie dann die Masse der Interbrigadisten schon für die Fremdenlegion kriegen. Die hatten ja auch ein paar Spitzel bei uns, ja, und wussten genau, wer so die leitenden Kameraden waren. Und darum haben sie schon also die 849, die wir da waren, die sie da verhaftet haben, sie haben schon ziemlich die Richtigen gegriffen und dachten, jetzt kriegen sie die Masse. Haben sich aber haben sich geirrt. Sie haben nicht mal eine Handvoll Interbrigadisten gekriegt, die in die Fremdenlegion gegangen sind. Wie gesagt, uns haben sie in den letzten September- oder 1. Oktobertagen in dieses Straflager Le Vernet gebracht. Im Dezember sind die anderen alle nachgekommen und da waren wir wieder zusammen. Ich bin bis zum Juli 1942 in diesem Lager Le Vernet gewesen. Im Januar 1942, am 20. Januar, hat doch in Berlin die berüchtigte Konferenz in der Villa am Wannsee stattgefunden, wo eine große Runde von Ministern und Staatssekretären unter der Leitung von dem Nazi Heiderich beschlossen haben, die sogenannte Endlösung der Judenfrage. Dieses Nazi-Gesindel hat doch nie den Mut gehabt zu sagen, was sie vorhatten. Als sie 1938 hier in Deutschland ihren Pogrom gegen die Juden gemacht haben, wo sie in allen Städten die jüdischen Gotteshäuser, die Synagogen angesteckt haben, wo sie die jüdischen Geschäfte, die Fensterscheiben eingeschlagen und ausgeraubt haben, in die Wohnungen eingedrungen sind und dort die Bürgerinnen und Bürger auf die Straße getrieben haben und diesen Pogrom, den sie 1938 im November in Deutschland gemacht haben, das haben sie ja Kristallnacht genannt. Und als sie beschlossen haben, alles, was sie an Juden kriegen können, umbringen, das haben sie Endlösung genannt. Also so waren diese doofen Kerle. Jedenfalls, als sie das in Berlin beschlossen haben, da haben sie auch, hatten sie ja in Frankreich, als sie Frankreich besetzt hatten, in dem französischen Marschall Pétain und noch ein paar anderen haben sie Kollaborateure gefunden und die haben dann also auf deutschen Befehl durchgeführt, was sie sollten. Sie haben Juden eingesammelt, wo sie fanden und so haben sie bei uns im Lager Vernet zum Beispiel vier deutsche Interbrigadisten, einen Genossen, der kein Interbrigadist war, einen polnischen Kameraden und einen litauischen Kameraden verhaftet, nach Paris gebracht und von Paris sind wir dann im Transport nach Auschwitz gekommen. Der Transport von Paris nach Auschwitz, das ging in Lastwagen. Da stand hinten an der Wand für 8 Pferde oder 12 Personen. In so einen Lastwagen wurden 100 Mann, Weiblein und Männer, Frauen mit Kindern auf dem Arm, mit Babys, schwangere Frauen, Alte, Die wurden dort mit ihrem Gepäck reingedrängt, da konnte man nur Körper an Körper stehen, da gab es kein Sitzen oder Liegen. Und in diesem Güterwagen sind wir 2,5 Tage nach Auschwitz gerollt, dort angekommen. Wir wussten noch nicht, wo wir waren. Dort wurden die Waggons aufgerissen und da liefen schon Kapus mit ihren Schlaginstrumenten, Nilpferdpeitschen und solchen Zeug rum und schrien, rauskommen aus den Waggons, Gepäck niederlegen, das wird nachgebracht, in 5er Reihen antreten und wer nicht spurt, wird sofort vergast. Da habe ich das erste Mal das Wort vergast gehört, wusste aber nicht, was das zu sagen hat. Also da mussten wir antreten und dann gingen wir an einem, da auf so einem Podest stand ein SS-Offizier, da gingen wir vorbei und der zeigte bei Frauen, bei älteren Leuten nach rechts und die anderen nach links. Von uns 5 deutschen Kameraden war einer, der war genauso jung, genauso kräftig wie wir, aber der hatte schon eine Glatze. Der hieß Gustav Hartog, der Genosse. Der ist an dem Tag schon auf die falsche Seite gekommen und ist an dem Tag vergast worden. Wir anderen, die auf die linke Seite kamen, wir mussten dann uns nackt ausziehen. Dann wurde man von oben bis unten rasiert, wo überall auch nur Haare sein konnten, da wurde radikal weggemacht. Dann wurde gesagt, wer Schmuck hat, muss den abgeben. Dann guckten sie überall, wo ein Loch war, da guckten sie einem rein, ob da irgendwas an Schmuck, Ringe oder was versteckt war. Und dann kriegten wir unsere Häftlingsnummer in den Arm tätowiert. Und dann war man kein Mensch mehr, dann war man nur noch diese Nummer. Für mich ging das so weiter. Wir kamen dann in Birkenau ins Lager und am zweiten Tag stehe ich in der Nähe von der Baracke und da kommt einer in dieser Lager, in dieser Uniform, die Lageraristokratie hatten, auf mich zu. Also wir hatten diese schmalen Drillig-Anzüge, blau, grau, ja. Und diese Lageraristokratie, die hatten den auch so drillig, aber breit gestreift, glänzend, marineblau, das glänzte und die anderen Streifen waren glänzend, strahlendes Weiß und die hatten so große Kapo-Mützen auf. Und da kommt so einer in so einer Uniform auf mich zu, ich sehe, der kommt auf mich zu, ich denke, ich will mich doch nicht vergasen lassen. Geh in die Baracke, der kommt hinter mir her und sagt dann, Julio, erkennst du mich nicht? Und dann guckte ich den an, da war das ein Kamerad von uns, ein Interbrigadist aus Wattenscheid, Karl Sutter aus Wattenscheid. Da hat es bei uns im Lager 1940, 41 so eine Orientierung gegeben, wer von unseren deutschen Kameraden in Deutschland keinen Prozess gehabt hat und eine große Strafe dort hatte, sollte nach Deutschland zurückgehen mit der Perspektive, dort antifaschistische Arbeit zu machen. Und der Karl Sutter, der war ein Jugendgenosse, der hatte überhaupt keinen Prozess, nichts gehabt. Aber was ist, er ist nach Deutschland zurückgegangen und als Häftling in Auschwitz gelandet, weil er von Beruf Elektriker war, ist er in Auschwitz, also in Birkenau, Lagerelektriker gewesen und durch Zufall hat er mich gesehen. Und kommt also zu mir und sagt dort in der Baracke zu mir, Julio, du musst machen, dass du hier rauskommst. Sag ich zu ihm, kannst du mir sagen, wie ich hier rauskommen soll? Sagt er, ja. Morgen früh beim Appell wird aufgerufen, Grubenkommando Jawischowitz. Was sich da erwartet, weiß ich nicht. Aber du bist erstmal hier von den Gaskammern weg. Sag ich ihm, Karl, ich bin nicht allein, hier sind noch ein paar deutsche Genossen von uns und ein polnischer und ein litauischer Genosse. Sagt er, sag denen, genau wie ich dir gesagt habe, geht zu, wenn dort aufgerufen wird, Grubenkommando Jawischowitz, geht dorthin, stellt euch dahin und stellt euch nicht vorne und nicht hinten, nicht rechts und links, möglichst in die Mitte, weil da gehen bestimmt mehr als die 250, die dafür vorgesehen sind, hin. Dann haut die SS dort hinten oder vorne das weg, was zu viel ist. Also stellt euch in die Mitte. Das haben wir gemacht. Ich habe den anderen Genossen Bescheid gesagt. Das haben wir am nächsten Tag gemacht. Und so sind wir am nächsten Tag aus diesem verdammten Lager Birkenau rausgekommen und nach Jawischewitz gekommen. Das war ein Lager, das war ganz neu gemacht. Da hatte eigentlich Nazi-Deutschland mit Italien, mit den Faschisten in Italien ein Abkommen gemacht. Die sollten italienische Arbeiter für die Kohlengruben in Oberschlesien schicken. Aber aus irgendeinem Grund hat der Mussolini das nicht gemacht und da haben die Nazis gedacht, wenn sie nicht die Italiener zur Arbeit in den Gruben dort kriegen, dann werden sie versuchen, mit Judenkohlen zu fördern. Und so waren wir die Ersten, die dort in dieses Lager kamen und die dort in den Gruben, in den zwei Kohlengruben Jawischewitz und Dzsche eingesetzt wurden zur Arbeit unter Tage. Als wir dort im Lager angekommen sind, dieser Marsch von Birkenau nach Jawischewitz, das war so, wie das diese SS-Banditen mit einem machten, da unterwegs alle 10, 20 Meter mussten wir hüpfen und rollen und das war keine gepflasterte Straße, das war so eine mehr Feldweg und es hatte geregnet, es war richtig dreckig und wir sahen aus wie die Potsäue, als wir dort in Jawischewitz ankamen. Also mussten wir erst unter die Duschen gehen, uns wieder duschen und dann nackt auf einem Feldplatz antreten, wieder in Fünferreihen. Und da standen wir, die 250 Mann, und vorne stand der Lagerführer, das war SS-Sturmführer Kowol, sein Stellvertreter Marcelli, der Gestapo-Mann Draschner, daneben der Grubendirektor Heine, daneben der Grubenbetriebsführer Borgstedt und daneben ein Fahrsteiger Frost. Und so 6, 8 Schritte neben den Hohen Herren stand der Lagerälteste Kapo Paul Bartel aus Berlin. Der hatte auch einen roten Winkel, das heißt, der war, als er ins Lager gekommen ist, ein Mensch in irgendeiner linken Organisation, Gewerkschaft oder SPD oder KPD. Aber in den 10 Jahren von 1933 bis 1942 war aus dem Mensch ein Mörder geworden. So hat er sich uns gegenüber benommen, als wir ihn 1974 in Berlin, in der Hauptstadt der DDR, ausfindig gemacht haben, hat er auch einen Prozess gekriegt und ist zu lebenslänglich verurteilt worden. Und wir haben dort als Zeugen ausgesagt und gesagt, was er für auf dem Gewissen hatte. Aber da mussten wir dann wieder antreten vor diesen hohen Herren und dann einer nach dem anderen vortreten. Und dann fragte ihn der Lagerführer, was bist du von Beruf? Und für jeden hatte dieser Kerl eine blöde antisemitische Bemerkung. Sagte einer, er ist Schneider, dann war er nicht Schneider, dann war er Konfektionsjude, hatte den Leuten beschissene Konfektion für teures Geld verkauft, weg. Der Schuster war nicht Schuster, der war Schuhjude. Der Tischler war Möbeljude, der hatte den Leuten auf Abzahlung Möbel verkauft und wenn sie mal eine Mark nicht bezahlen konnten, ihnen die Möbel wieder weggenommen und einem anderen verkauft, weg. Ich stand so wie alle in der 6., 8. Reihe und das ärgerte mich, dieses blöde antisemitische Gequatsche von dem Kerl. Und wenn die den Wappen aufmachten, die SS-Leute, das waren Oberschlesier. Und wenn einer von den Grubenleuten, der Grubendirektor oder der Borgstedt, den Mund aufmachten, die sprachen meine Sprache aus dem Ruhrgebiet. Das hörte ich. Ging mir durch den Kopf, ich hatte doch gerade 1933 Abitur gemacht, wollte anfangen zu studieren und wusste, dass die Nazis mit Intelligenz nichts am Hut haben, mit jüdischer Intelligenz schon gar nicht. Also ich wollte doch denen nicht sagen, dass ich Student bin. Da fiel mir Folgendes ein. Als der Max Reimer 1930 mir gesagt hat, Schwatter, du musst den Jugendverband übernehmen, das habe ich dann auch gemacht, da wollte ich wissen, wie meine Jugendgenossen, die in den Kohlengruben arbeiteten, wie deren Arbeits- und Lebensbedingungen unter Tage waren. Und da hatten wir auf Zeche de Wendel, waren von den 15 Betriebsräten, waren 14 Genossen und einer war Sozialdemokrat und einer von den 14 war Jugendbetriebsrat. Und der war bei uns im Kommunistischen Jugendverband. Mit dem hatte ich gesprochen, ihm gesagt, so, sag mal, kann ich nicht mal ab und zu mit dir in die Grube einfahren, damit ich mal sehe, wie das unten geht, wie die Jugendgenossen unten arbeiten und leben. Sagt er, klar, können wir organisieren. Und dann bin ich vielleicht 10, 12 Mal mit dem eingefahren und eine ganze Schicht unter Tage mit ihm gewesen, rumgegangen. Ich wusste also genau, wie es unter Tage zugeht, habe nie dort gearbeitet. Dachte ich mir, bei uns im Ruhrgebiet heißt doch der Bergmann, das ist der Püttmann. Die Kohlengrube, das ist der Pütt. Und der dort arbeitet, ist Püttmann. Und das ist bei uns im Ruhrgebiet. Aber die Oberschlesier wissen doch nicht, was ein Püttmann ist. Wenn ich also sage, wenn der mich fragt, was bist du vom Beruf, und ich sage Püttmann, dann kann der nicht wechseln, dann ist Schweigen im Walde. Aber die drei Ruhrgebietler da, der Grubendirektor, der Betriebsführer und der Fahrsteiger, die verstehen das. Und dann werden die mit mir reden. Und so, wie ich mir das gedacht habe, ging das. Ich trete vor, der fragt mich, was bist du vom Beruf? Und ich, Püttmann. Und so wie gedacht, Schweigen im Wald, ich weiß nicht, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15, ich weiß nicht wie lange, jedenfalls, nachdem der Lagerführer nichts sagte, sagt der Grubendirektor, wo haben Sie gearbeitet? Dieser Bofke SS-Mann, der konnte uns ja alle duzen. Der Grubendirektor siezte mich. Wo haben Sie gearbeitet? Und da sagte ich, Zeche de Wendel, Schacht Franz und Schacht Robert. Als was? Nun konnte ich ja nicht sagen, dass ich Facharbeiter, also dass ich Hauer bin, der Facharbeiter in der Grube heißt Hauer und der Hilfsarbeiter Schlepper. Also als er mich fragte, als was, sage ich, als Schlepper vor Stein und vor Kohle. Dreht sich der Grubendirektor zu dem Lagerführer hin. Der erste Facharbeiter. Nachdem er, als ich gesagt habe, Püttmann, nichts zu sagen wusste, dieser Doofkerl da, jetzt musste er doch zeigen, dass er dort der Herr im Hause ist. Und nachdem er der ihm gesagt hat, der erste Facharbeiter, sagt er, warum bist du weggegangen von Deutschland? Habe ich kurz überlegt und dann gedacht, jetzt wäre ich mutig. Habe ich gesagt, der Führer brauchte mich nicht mehr zum Kohlehacken. Und warum bist du wiedergekommen? Der Führer braucht mich wieder zum Kohlehacken. Dann sagt er, wegtreten, und dreht sich zu dem Lagerältesten hin. Mann kriegt doppelten Schlag Essen. Dafür, dass ich sie angeschwindelt habe, kriege ich doppelten Schlag Essen. Dann wurden wir eingeteilt. Wir waren ja 250 Mann auf 2 Zechen. Jede Zeche hat 3 Schichten, Früh-, Mittag- und Nachtschicht. So dass wir also so um die 35 in jeder Schicht waren. Die anderen waren für Lagerarbeit eingeteilt. Und ich kam in die Nachtschicht der Wischowitz. Und da bin ich von diesem Tag bis zum letzten Tag am 17. Januar 1945 bin ich in der Grube Jawischowitz in der Nachtschicht gewesen. Und zuerst waren wir 35 Mann. Und als wir den ersten Abend zur Grube marschierten, waren wir noch keine 50 Schritt gemacht. Da hatten wir auf jeder Seite marschierten 3 SS-Leute. Und einer von denen war der sogenannte Rottenführer. Da sagt er, ein Lied. Ja, das waren 35 Leute, die sich nicht kennen. Da waren wir vielleicht 3 oder 4 Deutschsprachige. Die anderen waren also aus Osteuropa, Polen und Ungarn und Tschechen. Es fing keiner an zu singen. Sagt dieser Rottenführer, was ihr Saujuden wollt nicht singen, wir werden euch das beibringen. Und da drehten die schon ihre Karabiner um. Dachte ich mir, Gott sei Dank, aber jetzt noch auf dem Weg zur Grube noch was mit dem Kolben kriegen, ist nicht das Richtige. Und habe ganz schnell überlegt, was singt man für solche Kerle? Für die singt man Landsknechtslieder. Die hatte ich gelernt in der Pfadfinder, bei den Pfadfindern. Also habe ich angefangen, laut und deutlich zu singen, vom Barette schwankt die Feder, winkt und weht im Winde sich, unser Wams vom Büffelleder ist zerfetzt von Hieb und Stich, ja Stich und Hieb, und ein Lieb muss ein Landsknecht haben. Lied hat 4 Strophen, alle 4 Strophen habe ich schön laut und deutlich gesungen. Hat keiner mitgesungen, habe ich alleine gesungen. Sind wir wieder 50 Schritte marschiert, noch ein Lied. Dann habe ich schnell überlegt, dann habe ich denen das Westfalenlied gesungen. Behüt dich Gott, du rote Erde, du Land von Wittekind und Teut. Als wir wieder 50 Schritt, 100 Schritt marschiert sind, noch ein Lied, da habe ich gedacht, jetzt habe ich euch genug eure Landsknechtslieder gesungen, Westfalenlied, jetzt singe ich euch mal eins aus unserer Kiste vor. den Florian Geier. Setzt doch bloß das Saft den roten Hahn, ja. Aber da sie das nicht kannten, die waren ja dieser doof, dieser SS-Leute. Und so sind wir also bis zur Grube gekommen. Und die einzige Schicht in diesen 30 Monaten, wo wir 8 Stunden unter Tage waren, war diese erste Schicht. Am nächsten Morgen, wir fahren aus, zu 6 Uhr, und treten auf dem Zechenplatz wieder an, und da sind dieselben SS-Leute, und dann sagen sie, wo ist der Vorsänger? Also wurde ich rechter Flügelmann vorne. Und um es kurz zu machen, wir waren erst 35, dann kamen welche dazu. Nach 2-3 Monaten waren wir so um die 100 rum. Da brauchten die einen Kolonnenführer. Und was lag näher, als dass der sowieso schon rechte Flügelmann war und der Vorsänger, dass der Kolonnenführer Kapo wurde. So bin ich also Kapo der Nachtschicht Jawischowitz geworden und konnte diese Funktion, um das mal zu sagen, hier ausnützen, um im Rahmen der Möglichkeiten dort das zu tun, was sich für einen Kommunisten gehört, Solidarität zu üben. Es gab zum Beispiel in der Grube so 5-6 Plätze, die nicht so anstrengend waren. Da, wo eine neue Aufhau gemacht wurde und unten, wenn die Loren runterkamen, vollgeladen mit Stein, ja, dann mussten die gedreht werden und 10, 15 Schritte vorgeschoben werden, die wurden dann in der Nacht von der Lokomotive abgeholt, aber zwischen den Loren, bis die da oben die nächste Lore vollgeladen hatten, hatte der da unten saß, Ruhe, ja, und so hatten wir 5 solche Plätze unter Tage, da konnte ich immer mal einen Kameraden hinsetzen, der mit der Kraft am Ende war und der sich da etwas erholen konnte. So ist also, und die Nazis hatten überall in der Grube an die Wände und unter Tage auf die Loren und über Tage an die Waggons rangeschrieben, Räder müssen rollen für den Sieg. Immer wenn ich das gesehen habe, das musste ich dauernd sehen, ist mir die Galle hochgekommen. Räder müssen nicht für den Sieg rollen, für die Niederlage. Fing sich also in meinem Kopf an zu drehen, was können wir hier tun, um die Kohleförderung zu sabotieren? Und als ich dann schon Kapo war und rumgehen konnte, da ergaben sich für mich 2 Möglichkeiten, wie man dort sabotieren kann. Das eine war, dort wo die Kohle aus der Wand gebrochen wird, im Streb, da werden die Schüttelrutschen mit Motoren getrieben, die werden mit Öl getrieben. Wenn man das Öl versanden kann, dann stehen die Rutschenmotoren und dann steht die Förderung. Also beim Rumgehen in der Grube habe ich das Magazin gefunden, wo die Ölfässer lagen. Da war ein Schloss vor. Jetzt musste ich mir nur noch einen Dietrich besorgen, um ins Magazin rein zu können. Dann musste ich mir einen Vierkant besorgen, um die Fässer aufzumachen. Und dann musste ich mir Gefäße besorgen, wo ich Öl reintun konnte, statt dem Sand, das dann in das Fass, in das Öl reinkam. Und dann hatte ich einen Lagerältesten, einen Blockältesten, den Block, wo mein Kommando die Nachtschicht lag. Das war ein Genosse aus dem Braunkohlengebiet, dort im Köln, dem Köln-Aachener Braunkohlengebiet, der Genosse Wilhelm Grutz. Mit dem sprach ich und sagte ihm, pass mal auf, Wilhelm, das und das habe ich vor. Möglicherweise erwischen sie uns, wenn wir mit den Gefäßen mit Öl bei Schichtschluss nach vorne gehen oder auf dem Weg zum Lager. Das Öl bringe ich mit und da können wir dann hier in unserer Baracke den Fußboden und die Wände mit Öl, die Türen, damit das ein bisschen ordentlich aussieht. Bist du bereit, wenn sie uns mit dem Öl erwischen, zu sagen, dass du mich gebeten hast, das zu organisieren, damit wir in der Baracke ölen können und als Entschuldigung. Weil der Zweck ist also, die Rutschenmotoren zum Stehen zu bringen. Hat der Genosse gesagt, klar Kurt, wenn du das willst, machen wir das so. Dann wir Genossen, wir mussten dort immer 4 Wochen durcharbeiten. Jeder fünfte Sonntag war ein sogenannter freier Sonntag. Da brauchten wir morgens nach dem Frühstück nur ein paar Stunden Lagerarbeit zu machen bis zum Mittagessen und nachmittags hatten wir wirklich frei. Und da trafen wir Genossen uns dann immer und besprachen alles, was wir so miteinander zu sprechen hatten. Sowieso, als wir in Frankreich, in Le Vernet, dort verhaftet wurden, hatte ich noch ein Gespräch mit unserem Parteisekretär dort und ich hätte die Möglichkeit gehabt, dort aus dem Lager abzuhauen, auch verhaftet. Und da habe ich den Parteisekretär gefragt, soll ich abhauen, oder hat er gesagt, nein, du bleibst mit den Genossen, du bist verantwortlich für die, wo ihr auch hinkommt, bildest du die Parteigruppe. Disziplinierter Kommunist, wie ich bin ich bei meinen Genossen geblieben und bin so in Auschwitz gelandet, in Jawischewitz gelandet und habe meine Parteigruppe gebildet und habe die beiden nicht-deutschen Genossen als Gäste zu uns zugezogen, habe sie gefragt, ob sie bei uns mitmachen wollten sie. Und dann habe ich eben gesagt, was ich mir überlegt habe, was wir tun wollten. Und da gab es eine Diskussion, da hat einer von meinen deutschen Genossen gesagt, der kein Interbrigadist war, nebenbei bemerkt, hat er gesagt, Julio, das, was du da vorschlägst, ist Abenteurertum. Wenn sie uns dabei erwischen, hängen sie uns auf. Und die Partei braucht uns doch nach dem Krieg. Hab ich ihm gesagt, du pass mal auf. Wenn die Soldaten an der Front, ob im Osten und im Westen, wenn die Offiziere sagen, jetzt greift die Faschisten an und jagt sie nach Haus. Wenn dann die Soldaten sagen, das ist Abenteurertum, die schießen auf uns und dann sind wir tot, dann sitzen wir hier, bis uns der Bart in die Erde wächst. Dann haben wir, ich bin immer schon Demokrat gewesen, habe ich abstimmen lassen. Wir waren also außer mir noch 3 deutsche Genossen. Da hat einer mit mir gestimmt und einer hat mit dem anderen gestimmt. Und mit dem, der mit mir gestimmt hat, habe ich dann das organisiert. Also ich habe nur die Hälfte gesagt. Das eine war das Ölversanden und das andere war, wenn die Kohle dann aus dem Streb rauskommt, da waren Transportbänder, da fiel die drauf und da wurde sie dann zum Schacht hin transportiert. Wenn man die Transportbänder anratschte etwas, nur einen kleinen Riss drin machte, dann arbeitete der und nach einer Zeit lang riss dann das Transportband dann schon auch wieder die Förderung. Also das waren die beiden Möglichkeiten, Sabotage zu machen. Und das haben wir dann organisiert. Und um das zu Ende zu machen, 1946, ich bin erst also nach der Befreiung in Buchenwald oben, bin ich erst in Thüringen geblieben und war dort Jugendsekretär der KPD in Thüringen und habe dort antifaschistische Jugendausschüsse gebildet in den Thüringer Dörfern und Städten. Und da haben wir zwischen Weihnachten und Neujahr vom 27. Dezember bis 30. Dezember 1945 die erste Konferenz der antifaschistischen Jugendausschüsse gemacht und dort die FDJ gegründet, die Freie Deutsche Jugend. Habe ich da in Thüringen 1945 zum großen Ärger meines Nicht-Freundes, Genossen Honecker gemacht. Der hatte sich das ja alles für viel später vorgenommen. Und der Goldstein, der hat das also schon 1945 mit seiner Jugend in Thüringen gemacht. Aber 1946 im Februar hatten wir in Berlin die erste Reichsparteiarbeiterkonferenz nach der Nazizeit. Und in der Pause gehe ich dort in den Gängen und da stehe ich auf einmal einem gegenüber, Max Reimann, und er sagt, was, Schwatter, du hast auch überlebt? Ich sage, ich siehst du, ich stehe doch vor dir. Wo bist du? Ich sage, ich bin in Thüringen, Jugendsekretär der Partei. Ich sage, der kann ja wohl nicht wahr sein. Wir warten im Ruhrgebiet auf unsere Genossen, du sitzt da in Thüringen. Komm ins Ruhrgebiet. Ich sage, ja, aber müssen wir hier mit der Parteiführung abmachen. Das haben wir dann gemacht. Ich kriegte die Genehmigung, ich muss mir einen Nachfolger suchen, den die im ZK in Berlin akzeptieren. Und dann kann ich in meine Heimat ins Ruhrgebiet gehen. Ich habe mir den Nachfolger gefunden ganz schnell und bin dann in eine Heimat ins Ruhrgebiet gegangen. Da saß ich als Sekretär der KPD in der Bezirksleitung im Ruhrgebiet. Und eines Tages kommt meine Sekretärin rein und sagt, Kurt, da ist ein Herr Heine, der will dich sprechen. Sag ich, Heine? Ich kenne keinen Herrn Heine. Bloß den einen, der Dichter, aber der ist doch schon lange tot. Und dann habe ich im Moment überlegt, ich sage, sag mal, ist das so ein kleiner Untersetzer mit so einem dicken Speckkopf? Sagst du, ja. Sagt der Grubendirektor Heine. Ich sage, pass mal auf, Edith, so hieß meine Sekretärin, geh mal schnell zum Alfred Zeitler hin, hol den und dann kommst du rein und dann bringst du den Herrn Heine mit und alles, was ich mit dem rede, stenografierst du, das brauche ich hinterher. Dann sind die reingekommen, dann kam der Heine und dann freute er sich ja, dass er mich, den Kapo von der Nachtschicht, ja Wischowitz da findet. Und sie wissen doch, ich hab doch immer, war doch immer gut mit euch Juden. Ich sag, ja, Herr Direktor Heine, Sie waren so gut, dass Sie am zweiten Tag die Anordnung getroffen haben, es darf erst ausgefahren werden, wenn die vorgeschriebene Menge Kohle gefördert ist. Und die Folge von Ihrer Anordnung war, dass wir nicht 8 Stunden unter Tage waren, dass wir 10, 11, manchmal 12 Stunden unter Tage waren. Und die Folge davon wieder bei dem wenigen Essen, das wir kriegten, ist gewesen, dass alle 8 Tage bei der Selektion Dutzende Häftlinge nach Birkenau gebracht wurden. Da ging alle 8 bis 10 Tage war Selektion. Da mussten die im Lager waren, vor der Baracke antreten und ein SS-Mann ging in Begleitung von 2 von diesen Mörderkapus, die wir im Lager hatten, an der Reihe her und man sah denen, die schon nicht mehr für die Arbeit in der Grube tauglich waren, die wurden doch wie ein Stück Vieh geschnappt und auf so einen Lastwagen geworfen und dann nach Birkenau gebracht und vergaß. In den 30 Monaten, die wir dort waren, vom Juli 42 bis zum 17. Januar 45, sind 30.000 Mann ins Lager gekommen und auf dem Lastwagen rausgefahren worden. 30.000 in 30 Monaten. Das haben wir hinterher festgestellt, dass es also 30.000 waren. Ich war in dem Lager, also da waren wir bis zum 17. Januar 1945. Da gibt es, die Geschichte spielt ja manchmal so Art Schabernack mit uns. Menschen, ja. So ein Schabernack hat sich auch abgespielt. Im Sommer 1944 hat der Himmler einen Befehl gemacht, alle nichtjüdischen Häftlinge aus den Auschwitz und seinen Nebenlagern rausziehen und in KZs ins Reichsinnere zu verlegen. In Auschwitz sollten Ende 1944 nur noch Juden sein. Und sein Befehl lautete, kein Jude darf Auschwitz und seine Nebenlager lebend verlassen. Das war das eine. Und dann gab es in Griechenland eine Partisanenbewegung, die auf dem Sprung war. Unsere, die Linke, die von der griechischen kommunistischen Partei organisierte Partisanenbewegung, die auf dem Sprung war, in Griechenland die Macht zu erobern. Und das passte dem Herrn Churchill in England nicht. Da hat er von der Westfront 2 Divisionen abgezogen und hat sie nach Griechenland geschickt. Und das hat auch dazu geführt, dass in Griechenland unsere Genossen sich nicht durchgesetzt haben. Aber das Oberkommando der Wehrmacht hat durch seine Spione rausgekriegt, dass die Engländer da die 2 Divisionen abgezogen haben. Und da hat der Hitler Befehl gegeben, sofort eine Offensive im Westen zu beginnen. Und am 17. Dezember hat die sogenannte Ardennenoffensive begonnen. Da hat die Wehrmacht die Alliierten im Westen nochmal ganz schön ans Rückwärtslaufen gebracht. Und in seiner Not hat der Churchill, derselbe, der die 2 Divisionen da abgezogen hat, am 5. Januar 1945 an den Stalin nach Moskau eine Fernschreiben geschickt mit der Bitte, die für Februar vorgesehene Offensive der Roten Armee doch möglichst bald zu beginnen, um die Alliierten dort im Westen zu entlasten. Und der Stalin, als guter Verbündeter, also mich braucht keiner zu fragen, was ich von dem Stalin zu denken und zu wissen habe. Meine liebe Frau, die ich 1950 kennengelernt habe, Pfingsten 1950 und 1951 geheiratet habe, ist die Tochter aus einer Berliner kommunistischen Familie. Der Vater hat seit Mitte der 20er Jahre für die Komintern gearbeitet, ist dann nach 33 Frau und den beiden Kindern, dem Jungen und meiner Frau, dem Mädel, nach Moskau emigriert. Und als er 1937 von einer Dienstreise für die Komintern zurückgekommen ist, ist er wie tausende andere Kommunisten aus aller Herren Länder von dem Stalin und seinen Knechten umgebracht worden. Also ich weiß, was ich von Stalin zu halten habe. Aber da hat der Stalin sofort seinen Marschällen, dem Rokossowski und dem Zhukov, den Befehl gegeben, Offensive beginnen. Und die haben so auf die Nazi-Wehrmacht eingeschlagen, dass die vor lauter Rückwärtslaufen gar nicht mehr die Hacken auf die Erde gekriegt haben. Da konnten die also den Plan, den sie hatten, uns dort alle umzubringen, nicht mehr realisieren und mussten uns so in der Zeit vom 15. bis zum 18. Januar 1945 in Richtung Westen in Marsch setzen. Und so bin ich mit meiner Kolonne von Jawischowitz am 17. Januar 1945 im Morgengrauen abmarschiert, am 17. und 18. bis 19. mittags sind wir marschiert bis zu einer kleinen Eisenbahnstation in der polnisch-tschechischen Grenzgebiet, Loslau hieß die. Wisst ihr, liebe Freunde, ich bin doch jetzt im 92. Und manchmal fallen mir jetzt so die Namen nicht ein, Namen von Personen oder von Städten. Und aber darum habe ich meine liebe Frau sonst immer bei mir. Die weiß dann immer, wenn mir der Name fällt. Aber die ist nicht im Krankenhaus, haben das Knie operiert, darum ist jetzt mein Junge hier mit mir. Aber jetzt ist mir wieder eingefallen. Loslau heißt die Eisenbahnstation. Da haben sie uns dann, als wir dort angekommen sind, am 19. am Nachmittag in den Schuppen von den Lokomotiven gesperrt. Und im Morgengrauen sind wir in offene Kohlenwaggons verladen worden. Und dann sind wir vom 20. bis 22. quer durch Deutschland geschippert. Am 22. sind wir in Buchenwald angekommen. Von den nicht ganz 3000, die wir am 17. dort abmarschiert sind, in Jawischowitz, sind wir am 22. nicht ganz 500 in Buchenwald angekommen. Die anderen, wir mussten ja im Freien übernachten. Und als wir abmarschiert sind, haben die SS-Banditen gesagt, wer aus der Reihe tanzt, wird sofort erschossen. Und so am ersten Tag, da knallte es ab und zu, wenn dann einer nicht mehr mitkonnte, der wurde nach hinten durchgereicht. Und da kriegte dann von einem der SS-Leute den Gnadenschuss. Und da mussten wir im Freien übernachten, da taten man sich immer 3 oder 4 Häftlinge zusammen. Wir hatten jeder eine Decke mitgenommen. Als wir abmarschiert sind, kriegte jeder ein ganzes Kommissbrot. Das war die ganze Verpflegung, die wir vom 17. bis zum 22. gekriegt haben. Nichts, kein Essen, kein Trinken unterwegs. Und jeder sollte also seine Decke mitnehmen. Und dann legte man eine Decke auf den Schnee, das war ja, wer alt genug ist hier im Saal, das war ja ein ganz bitter kalter Winter, dieser Winter 44, 45 und tief verschneite Straßen, über die wir dort marschierten. Und dann mussten wir eben eine Decke auf den Schnee legen und die mit den anderen Decken taten sich immer 3 oder 4 Mann zusammen, deckte man sich zu und wer morgens nicht hochkam bei dem Befehl antreten, der wurde dort auf der Stelle erschossen. Und so sind wir dann eben von den nicht ganz 3000, ein paar Dutzend fehlten daran, sind wir nicht ganz 500 am 22. in Buchenwald registriert worden. Ich habe in meinem ganzen Leben einmal verleugnet, dass ich jüdischer Herkunft bin. Meine Eltern sind Juden gewesen, ich bin also jüdischer Herkunft. Aber als ich 1928 in den kommunistischen Jugendverband eingetreten bin, bin ich auch aus der Kirche ausgetreten. Ich habe also mit der jüdischen Religion, mit den jüdischen Gemeinden nichts am Hut, bin dort auch nicht organisiert, ich gehöre nicht zu denen. Aber Ich habe immer gesagt, und ich sage das heute immer, wer mich fragt, ich bin Deutscher, Jude und Kommunist. Und das bleibe ich auch, solange ich auf diesem Erdball rumtanzen kann. Und solange ich es kann, tue ich meine Pflicht. Und das, was ich heute Abend hier mache, ist auch meine Pflicht. So also sind wir dort in Buchenwald angekommen. Und da wurden wir registriert. Da kamen wir oben in einen Raum. Da am Eingang zu dem Raum stand ein SS-Mann und am Tisch saßen so 15 Mann, die uns registrierten. Und immer wenn einer fertig war, das sah der, dann schubte er den nächsten von uns rein und an der Ausgangstür stand auch ein SS-Mann. Also ich komme da rein und komme an den Tisch, wo ein Platz frei war. Der mich da aufschrieb, dem habe ich gesagt, da habe ich mir gesagt, Goldstein, jetzt warst du 30 Monate diesem Verdammten in dieser Hölle da und konntest jeden Tag aus irgendeinem Grunde vergast werden, totgeschlagen werden. Es ist dort in Jawischowitz kein Tag vergangen, wo nicht irgendeiner von den Banditen, von SS-Leuten oder auch Blockältesten oder Kapos, da hatten wir eine ganze Menge richtige Mörder, die SS, die hat sich aus den Zuchthäusern, die Schwerverbrecher rausgeholt und hat die bei uns als Blockels und Kapos eingesetzt. Und irgendeiner von denen hatte eigentlich jede Woche so seinen Tag, wo er einen Juden erschlagen musste. Und das haben sie dort. Es ist kein Tag vergangen, wo dort nicht ein Häftling von einem dieser Banditen erschlagen wurde. Das erlebte man dort jeden Tag, das gehörte dazu. Und unterwegs jedes Mal, wenn es geknallt hat, in den 2,5 Tag Marsch, dann wussten wir auch, jetzt ist wieder ein Kamerad erschossen. Und als wir in Buchenwald angekommen sind, in unseren offenen Kohlenwaggons, in denen wir da 2,5 Tage kreuz und quer durch Deutschland geschippert worden sind, da sind Kameraden erfroren, die waren richtig angefroren an so Kohlenresten, die dort in den Waggons waren, die mussten wir losreißen und auf dem Bahnsteig in Buchenwald hinlegen, die wurden dann gezählt und dann machten die, als sie uns am Lagertor endlich in die Hände von den S-Banditen, in die Hände der Kapos von Buchenwald kamen, da machten die auch Meldung. 400, ich weiß nicht mehr, in die 80 Häftlinge und so viel Tote auf dem Bahnsteig. Und da habe ich mir gesagt, als wir dort zum Registrieren kamen, Goldstein, jetzt bist du 30 Monate dort, konntest jeden Tag, weil du jüdischer Herkunft bist, umgebracht werden. Jetzt bist du Franzose. Ich habe 1934 bei Bauern in Frankreich gearbeitet und da habe ich den Namen und die Adresse von einem Bauern, bei dem ich in Aviron in Südfrankreich gearbeitet habe, angegeben. Und als ich fertig bin mit meinem Angeben, Name, geboren, das und das, und mich umdrehe, weggehen, sagt der mich da registriert hat, j'ai compris Julio. Das heißt, das ist Französisch, heißt, ich habe begriffen, Julio hieß ich in Spanien. Da dachte ich, mich tritt ein Pferd in meine edelsten Teile. Der mich da registriert hat, der weiß, dass ich nicht der bin, den ich da habe einschreiben lassen. Also, ich gehe da raus und denke, na Goldstein, geht der jetzt hinterher zur SS hin und sagt, der hier ist gar nicht hier der Franzose, der ist ein deutscher Jude, heißt so und so. Und als ich aus dem Raum rauskomme, da ging eine Treppe runter und dann machte ich mich auf den Weg zum kleinen Lager, wo wir hinkamen. Da steht dort, da sehe ich dort einen stehen, so ein 1,90 Meter Lackel, eine Decke über die Schultern, war so ein regnerischer Januartag, und der kommt auf mich zu und drückt mich an die Brust und sagt, Julio, das ist fein, dass du jetzt auch hier bist. Das war ein jugoslawischer Genosse, Interbrigadist, Dr. Serge Dimitrievich, und da sage ich ihm, Serge, das und das ist mir dort oben passiert. Sagt er, mach dir keine Sorgen, hier in Buchenwald, an allen wichtigen Stellen sind Genossen von uns. Mach dir keine Sorgen, das waren Genosse. 1966, zum 30. Jahrestag der Bildung der Interbrigaden, machen wir in Berlin in der Hauptstadt der DDR ein großes internationales Treffen von Interbrigadisten aus aller Herren Länder. Und ich hatte übernommen, die amerikanische Delegation zu betreuen. Und die wohnten in Berlin im Regierungshotel. Komm jetzt nicht drauf, wie das hieß. Was?
Johanneshof.
Johanneshof. Danke, Christian. Im Johanneshof. Ich komme mit meiner lieben Frau, mit meiner lieben Margot. Abends will ich zu meinen Amerikanern, komme dort in Johanneshof. Da gibt es so einen Raum. Da sitzen an einem Tisch vier Italiener. Italienische Interbrigadisten. Natürlich, ich kannte die alle vier gut und wir gehen auf die zu, Margot und ich begrüße die. Und dann sagt einer von den vier, je compris Julio. Ich guck den an, sagt der, wann hast du das letzte Mal gehört? Sag ich. Und sag ich ihm auf Französisch. In Buchenwald, als wir dort angekommen sind im Januar 45, da hat mich einer registriert und der hat das gesagt. Sagt er, ich war das. War das ein italienischer Kumpel? In Spanien hat das Sarki geheißen, aber das war nicht sein richtiger Name. Aber ich weiß auch seinen richtigen Namen, aber jetzt fällt er mir nicht ein. Jedenfalls, da war ich in Buchenwald und bin ich dann in guten Händen gewesen. Und in Buchenwald, der Capo, der für die Magazine zuständig war, ist ein Genosse aus dem Ruhrgebiet gewesen, mit dem ich vor 33 im Kommunistischen Jugendverband in der Bezirksleitung war. Wir waren befreundet, Erich Loch. Und der war Capo für die Magazine. Und der hat mich in sein Kommando geholt. Und da habe ich am 11. April unten im Arbeitskeller, wo wir arbeiten, für die Küche gesessen, als ich plötzlich höre, über den Lautsprecher, den Lagerältesten, Kameraden, wir sind frei. Da saßen wir fünf Mann. Als wir das gehört haben, Kameraden, wir sind frei, da sind wir aus dem Keller raus, haben uns so untergefasst und haben rumgetanzt, wir sind frei, wir sind frei, wir sind frei. Bis wir nicht mehr konnten, bis uns die Puste ausgegangen ist, dann haben wir uns hingesetzt und haben immer noch vor uns her gesagt, wir sind frei, wir sind frei. Wir mussten erst verdauen, dass wir diese schreckliche Zeit, wo du jeden Tag dein Leben lassen konntest, dass wir jetzt neue Menschen waren.